Ja, einen wunderschönen Sabbat euch allen. Ich möchte auch alle Gäste noch begrüßen, die neu dazugekommen sind. Vorab, bevor die Predigt beginnt, vielleicht zwei, drei Sachen. Diese Predigt, die ich heute mit euch teilen möchte, die hat Gott zu mir gesprochen. Das bedeutet, ich will niemanden hier in dem Raum verletzen oder wehtun, sondern es ist eine Botschaft, wo der Herr mir was gesagt hat. Und bei der Ausarbeitung habe ich mitbekommen, dass das eigentlich vielleicht für den einen oder anderen in der Gemeinde vielleicht auch zutrifft und er da vielleicht auch davon profitieren kann. Also fühlt euch nicht angegriffen, es werden direkte Worte heute gesprochen werden, weil sie direkt auf mich in erster Linie bezogen worden sind. Und bevor ich anfange, möchte ich trotzdem noch einmal mit euch beten und wem es möglich ist, dazu niederzuknien. Lieber allmächtiger Vater, Herr, wir danken dir, dass wir uns noch in Frieden und Freiheit versammeln dürfen, dass wir noch wirken dürfen, wo es Tag ist, denn die Nacht wird kommen. Bitte, Vater, halte du alles Störende fern, sei du bei uns, hab Lob und Dank dafür und führe du uns. Und sprich du jetzt zu einem jeden von uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gut, vielleicht fragt sich der eine oder andere, woher weißt du denn, dass diese Botschaft dir Gott ans Herz gelegt hat? Ich bin immer sehr dankbar, gerade so, wenn man mit Atheisten spricht, die sagen, was für ein lächerliches Zeichen hattest du denn? War da eine Blume, die du länger wie 3 Sekunden angeguckt hast? Oder woher willst du das wissen? Und ich bin dankbar für solche Sachen, weil gerade dann kommt man ins Gespräch. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch für Leute, die am 1.9. einen neuen Lebensweg einschlagen, bei einer neuen Firma, vielleicht ist da auch diese Predigt ein Stück was für gerade für sie dabei. Unser Sohn wird in 2 Wochen 3 Jahre alt und wir sind dankbar, dass er seit knapp 2 Jahren durchschläft. Und im März ist plötzlich um 3:30 in der Früh, höre ich seine Stimme, die sagt, Papa, kommen, Papa, kommen. Und ich weiß, was ihr jetzt vielleicht denkt, das ist nicht ungewöhnlich für einen Jungen, der dann damals gerade 1 Jahr war, aber der damals 2,5 Jahre war, aber er hat immer durchgeschlafen. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Es ist 3 Uhr noch was in der Früh und ich höre deutlich meine Stimme von seiner Stimme. Na gut, ich bin aufgestanden, bin rübergelaufen und was war? Der hat tief und fest geschlafen. Jetzt gibt es nur 2 Möglichkeiten. Ich habe mich verhört, aber das kann ich fast ausschließen, denn es war wirklich, ich möchte auch nicht sagen, dass es eine Engelstimme war, weil es war seine Stimme. Oder er ist wieder eingeschlafen. Aber das wäre jetzt ein Zeitraum vielleicht von 2 Minuten. Gut, was macht man? Man denkt sich, ich habe noch Zeit, ich wache so um 6.30 Uhr normalerweise auf, wenn ich in die Arbeit gehe. Oder ich habe gesagt, Herr, ich bin mir nicht mehr sicher, aber wenn du mir was zu sagen hast, gehe ich runter und beginne jetzt mit meiner Andacht. Obwohl ich ehrlich bin, unter der Woche 3:30 nicht so meine Zeit für Andacht ist. Bin ich auch ganz ehrlich. Okay, ich habe mich für das Zweite entschieden und bin ins Wohnzimmer und habe so angefangen, wieder über das Thema, ich studiere zurzeit für mich gerade Babylon, wer ist das, was für Strukturen gab es da. Und plötzlich kam ich von dem Thema komplett weg zu einem Thema, wo mich persönlich nie interessiert hat. Aber irgendwie bin ich auf dieses Thema gekommen. Und jetzt möchte ich mit der Predigt beginnen. Es geht um Richter Kapitel 8. Und bevor wir es aufschlagen, ist es doch wichtig, vielleicht ein paar Dinge kurz drüber nachzudenken. Weil wenn wir immer über Gideon reden, dann geht es meistens immer um was für eine Geschichte. dass er, danke Bernhard, dass er mit 300 Mann die Midianiter geschlagen hat. Und ja, die Geschichte ist auch sehr wichtig und toll. Aber warum hören wir nie was über Richter Kapitel 8? Denn in Richter Kapitel 8 geht es nicht so sehr darum, um Gottes Stärke oder um eine Vision oder um einen Traum, sondern da geht es eigentlich um dich und um mich. Um deinen Charakter und um meinen Charakter. Und der Zusammenhang, denke ich, ist ganz wichtig. Gideon kommt von einer Schlacht nach Hause. Mit 300 Mann hat er zigtausende Midianiter geschlagen. Das Volk Gottes ist befreit worden, und zwar alle. Es ist nicht so wie in der Bundesrepublik Deutschland, dass vielleicht, wenn es einem gut geht, gibt es leider auch jemanden, der die Zeche dafür zahlen muss, dem geht es dann vielleicht nicht so gut. Ja, auch im Bereich Mindestlohn. Ja? Dem einen geht es jetzt ein bisschen besser, dafür muss die Allgemeinheit mehr zahlen. Der Friseur als Beispiel kostet dann für jeden von uns vielleicht 1,50 oder 2 Euro mehr. Aber hier hat jeder profitiert. Jeder vom Volke Gottes wurde frei. Und genau in diesem Zusammenhang, wo Gideon da oben ist, das Volk Gottes ist da oben, befreit, kommt Kapitel 8. Und das sollten wir uns eigentlich, diesen Zusammenhang sollten wir uns eigentlich fest vor Augen malen. Richter Kapitel 8. Und dort den Vers 1 erstmal. Die Männer von Ephraim aber sagten zu ihm: Was ist das für eine Sache, die du uns angetan hast, dass du uns nicht gerufen hast, als du hingingst, um mit Midian zu kämpfen? Und sie machten ihm heftige Vorwürfe. Auch schon sowas erlebt? Du willst für Gott was tun? Machst ein Amt in der Gemeinde, machst es nach deinem besten Gewissen und Gewissen. Und dann kommt dein Glaubensbruder und macht dir schwere Vorwürfe. Kommt nicht irgendein weltlicher Mann, nicht irgendwie die Ammoniter oder die Philister und sagen: Hey, mir, warum hast du mich nicht genommen? Ich hätte dir auch helfen können. Es kommt dein Glaubensbruder und sagt: Warum hast du mir sowas Schlimmes angetan? Mit was kann ich das heute, mit der heutigen Zeit vergleichen? Stell dir vor, du hast eine Evangelisation für den Herrn gemacht. Und haben sich welche aufgrund der Predigt, wo Gott dich benutzt hat, zur Taufe geführt? Oder du kämpfst seit Jahren mit einer Sünde. Du ringst in der Nacht und weinst, weil du sie nicht los wirst. Und irgendwann schenkt dir Christus von heute auf morgen die Befreiung. Und genau jetzt kommen schwere Vorwürfe gegen dich. Können wir hier erkennen, dass Satan nicht schläft? Gegen die Befreiung konnte Satan nichts tun. Aber er konnte jetzt was tun. Indem, dass er durch Neid, Eifersucht wieder das Volk gegeneinander aufwiegelt und es wieder zu Spaltungen kommt. Ganz einfach. Hat Satan dich auch schon mal in der Gemeinde benutzt, um Kampf oder Streit zu zeugen? Um vielleicht Spaltungen hineinzubringen? Gideon kehrt genau jetzt zurück und muss sich diesem Vorwurf gefallen lassen. Wie hättest du reagiert? Hättest du gesagt: Moment mal, Gott hat durch mich Befreiung geschenkt. Gott hat durch mich diese Wunder gewirkt. Gott hat mich auserwählt. Und hättest du gleich losgelegt? Hättest du die Situation überhaupt richtig eingeschätzt? Schwester Weid schreibt, nicht nur Spaltung hätte hier passieren können, sondern ganz leicht Blutvergießen innerhalb. Lesen wir, wie Gideon antwortet. Vers 2 bis 3, bis 4. Er sagte zu ihnen, was habe ich denn geleistet im Vergleich zu euch? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese Abiesers? In eure Hand hat Gott die Obersten von Midian, Oreb und Seb gegeben. Was habe ich da tun können im Vergleich zu euch? Da ließ ihr Zorn von ihm ab, als er diese Worte redete. Was macht hier Gideon? Gideon hat die Jordanfurten besetzen lassen, damit kein Entkommen für keinen Flüchtling passieren kann. Und weil die Jordanfurten besetzt waren, sind die zwei Obersten mit Namen Oreb und Seb, die Obersten von Midian, in die Hände von den Ephraimitern gekommen. Dennoch waren sie so neidisch und eifersüchtig. Sie haben gar nicht erkannt, dass in dem Willen von Gideon Gottes Wille war. Sie hatten das überhaupt nicht gesehen. Sie hatten gedacht, naja, das hat Gideon frei gewählt, wer dabei sein darf und wer nicht. Sie haben gar nicht erkannt, dass sie selbst auch befreit worden sind von den Midianitern. Kann es sein, dass manchmal Neid uns komplett blind macht? Aber was mir hier aufgefallen ist, er bewies einen Geist der Höflichkeit, wie man ihn nur selten findet. Er gibt ihnen die Ehre. Er sagt, was hätte ich tun können, was ihr getan habt. Er unterstellt sich ihren Dienst, obwohl sie doch erst dann präsent waren, als die Schlacht schon gewonnen war. Sie sollten nur die Flüchtlinge ein Entkommen verhindern. Gekämpft haben andere. Er gab ihnen die Ehre und unterstellte sich ihnen. Aber genau jetzt kommt eigentlich der Sinn meiner Predigt. Ich habe mich gefragt, was kann ich aus dieser Geschichte lernen? Dass ich demütig sein soll? Mein Gott, ganz ehrlich, das hätte der liebe Gott, da hätte er mich nicht in der Nacht um 3:30 wecken müssen. Das habe ich auch so gewusst. Bis ich plötzlich gemerkt habe, genauer hinzugucken. Geht es hier denn in dieser Geschichte nur um Demut? Um eine Höflichkeit? Nein. Das ist das Traurige, dass man oft nicht zwischen den Zeilen der Bibel liest. Wie schwer war es denn für Gideon, aus dieser Situation herauszukommen? Hat er irgendwas Großes leisten müssen? Hat er nochmal einen Kampf kämpfen müssen, wo wir sagen wollen, oh nein, das ist ja, da brauche ich den lieben Gott, sonst schaffe ich es nicht. Nein. Einfache Worte. Einfache Worte, die einen weitreichenden Einfluss hinterließen. Das war's. keine großen Taten, keine Heldengeschichten, sondern einfache Worte. Und was für Auswirkungen hatte dies? Es heißt, ihr Zorn verging und sie waren wieder einig durch einfache Worte. Es sind oftmals die kleinen Dinge, die Menschen und Situationen langfristig verändern, nicht die großen Taten. Wir konzentrieren uns immer auf die großen Taten, aber es sind die kleinen Worte, kleinen Dinge im Alltag, die so einen Einfluss haben. Ja, auch in Arbeit. Es sind nicht nur, wenn man mal dem Chef sagt, um 17 Uhr, komm, ich helfe dir noch schnell, brauchst mir auch keinen Lohn dafür geben, ich helfe dir noch schnell die Stunde. Das sind so etwas größere Dinge. Aber im Alltag, die einfachen Dinge, wie reagiere ich, wenn ich gemobbt werde? Suche ich immer mein Recht? Wie gehe ich mit Gehaltserhöhung und so weiter um? Es sind die einfachen Dinge, die einen Einfluss auf andere auswirken. Aber wie schön wäre es, wenn die Geschichte von Gideon hier enden würde. Aber es kommt jetzt eine Geschichte, die man oft auch nicht so auf den Schirm hat. Lesen wir Vers 23 bis 27. Gideon aber sagte zu ihnen, nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sagte zu ihnen, eine Bitte will ich von euch aber erbitten. Gebt mir jeder ein Ring von seiner Beute, denn sie hatten goldene Ringe, weil sie Ismaeliter waren. Sie sagten, gern wollen wir sie dir geben. Und sie breiteten ein Obergewand aus und warfen darauf jeder einen Ring von seiner Beute. Und das Gewicht der goldenen Ringe, die er erbeten hatte, betrug 1700 Schekel Gold, abgesehen von den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, die die Könige von Midian getragen hatten, und abgesehen von den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele gehangen hatten. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte. Passt gar nicht hier rein, oder? Ganz Israel hurte ihm dort nach und das wurde Gideon seinem Haus zur Falle. Was passierte? Er war immer noch da oben. Sie wollten ihn direkt zum König machen, aber diese schmeichelhafte Tat konnte er abwenden. Er sagt, ich will nicht über euch herrschen, auch mein Sohn nicht. War eigentlich eine tolle Verführung von Satan, muss ich sagen. König, nicht schlecht. Aber jetzt kam Satan ganz, ganz anders daher. Er hatte nämlich was Falsches ausgelegt, dieser Gideon. Weil ihm bei seiner Berufung damals in Kapitel 6 der Engel erschienen ist und gesagt hat, er soll auf dem Felsen opfern, schlussfolgerte er sei zum Priesteramt berufen worden. Also was machte er? Er ließ einfach ein gottesdienstliches System einrichten, das dem der Stiftshütte glich. Er machte ein Ephod, ein Brustschild, eine Nachbildung dessen, was der hohe Priester trug, und stellte es auf. Er wollte was Gutes tun, Anbetung. Aber der Unterschied bei seiner Berufung war, dass er sich vergewissert hat, ob er nicht träumt, ob das Ganze nicht ein Spuk ist. Und er hat von Gott zwei unwiderrufliche Zeichen gefordert. Wie viele Zeichen hat er hier gefordert?
Kein einziges.
Er hat nicht auf Gottes Plan gehört oder gewartet, ob er vielleicht richtig liegt.
Bei seiner Berufung damals schon. Hier nicht.
Hier wollte er einfach nachmachen. Er wollte den Gottesdienst bestimmen, wo der sein soll, wie der sein soll. Aber ganz ehrlich, eine tolle Sache eigentlich. Er hat keine bösen Absichten. Er wollte nicht, dass das Volk irgendwie rumhurt oder so. Waren eigentlich gute Dinge. Wer will da was Schlimmes erahnen?
Doch dieser unberechtigte Gottesdienst verführte viele dazu, den Herrn gänzlich zu verlassen und Götzen zu dienen. Nach Gideons Tod schloss sich eine große Anzahl darunter, auch seine eigene Familie, diesem Abfall an.
Können wir das glauben? Können wir das wirklich glauben? Durch den Mann, durch den Gott Befreiung geschenkt hat,
ja, der gleiche Mann, hat sie wieder zur Hurerei gebracht.
Durch keine böse Absicht, will ich hier nochmal dazu sagen.
Ich weiß, die Frage, die ich jetzt stelle, ist ungewöhnlich und wir fragen uns immer lieber, wie viele Menschen habe ich schon zu Christus geführt? Aber ich will heute die Frage bewusst anders stellen. Wie viele Menschen hast du von Jesus weggeführt?
Ich weiß, wir gucken immer auf den Dr. Walter Veit, wie viele Tausende, aber ich will bewusst heute anders fragen. Wie viele Menschen hast du im Alltag von Jesus weggeführt?
Als ich diese Geschichte mir im Zusammenhang angeschaut habe, habe ich mir auch gesagt, Herr, was willst du mir jetzt hiermit sagen? Es war dann vielleicht schon 5 Uhr in der Früh morgens, so nach 1,5 Stunden. Und dann kam es mir wie Schuppen von den Augen.
Denn Schwester Veit benutzt diese zwei Geschichten, bringt sie zusammen und jetzt hört zu, was sie für Schlussfolgerungen treibt.
Nur wenige machen sich den weitreichenden Einfluss ihrer Worte und Taten klar.
Da habe ich mir gedacht, okay, das habe ich jetzt so ein bisschen verstanden.
Aber was hat es immer noch mit mir zu tun? Was gibt's da, geht es vielleicht noch genauer? Da schreibt sie, wie oft haben Irrtümer der Eltern bei Kindern und Enkeln noch die traurigsten Folgen, wenn sie längst selber im Grab schon sind.
Jeder übt einen Einfluss auf andere aus und ist für diese Folgen auch verantwortlich. Worte und Taten sind von durchdringender Macht und ihre nachhaltige Wirkung zeigt sich erst vielleicht später, aber sie zeigt sich noch lange im Leben. Der Eindruck, den wir gemacht haben, fällt auf uns als Segen oder Fluch zurück. Dieser Gedanke verleiht dem Leben großen Ernst und sollte uns zu demütigem Gebet veranlassen, dass Gott uns mit seiner Weisheit lenken möge. Da habe ich es verstanden. Bei mir war das Problem, dass ich oftmals, was unser Sohn Micha angeht, ein bisschen entgegengesetzt meiner Frau gehandelt habe. Es bedeutet, wenn er was bei der Mutter nicht durfte, naja, dann kam er zum Papa. Der Papa kommt aus der Arbeit und ich habe gesagt, komm, wir drücken ein Auge zu, wir machen es trotzdem. Und das Ganze ist aber nicht einmal passiert, sondern öfter. Oder wenn die Mama gesagt hat, es gibt keine Schokolade, dann hat er teilweise schon draußen gewartet, bis ich auf der Arbeit heimkomme, mich umarmt, ich habe noch nichts Böses erwartet und dann sagt der Papa, Schokolade bitte. Ja. Dann ist der Papa mit ihm irgendwo hingefahren, wo es vielleicht ein Stück Schokolade gab.
Aber wir lachen bei solchen Sachen, aber wenn diese kleinen Sachen fatale Folgen hat,
hätte ich so nicht geglaubt.
Bis ich diese zwei Geschichten begriffen habe. Durch einfache Worte hat Gideon das Volk wieder einig stimmen konnten. Eifersucht war im Winde verweht.
Das war was Positives.
Aber auch durch eine einfache Sache, durch eine wohlmeinende Sache. Ich habe ja meinen Sohn auch nichts Schlechtes wollen. Ich wollte, dass er sich gut fühlt. Ja, dass wir vielleicht auch eine schöne Zeit nach der Arbeit zusammen haben. Natürlich, klar. Ich habe nichts Böses gemeint. Gideon hat es auch nicht böse gemeint, als er ein gottesdienstliches System aufrichten wollte. Bisschen anders. Andere Priester, anderer Ort. Und was für fatale Folgen.
Aber der Herr ist manchmal ja, sehr direkt. Es gab noch eine dritte Geschichte und ich glaube, jetzt zieht es euch die Socken aus.
1. Mose 19, ihr kennt sie auswendig, wir werden sie jetzt auch nicht lesen ganz. Darf ich mal fragen, wer kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra nicht? Gibt es da jemand?
Gut, okay.
Denn wenn jemand gesagt hätte, er kennt sie nicht, dann hätte ich sie jetzt wirklich im Schnelldurchlauf lesen lassen. Aber wenn ihr sagt, ihr kennt sie alle, freut mich das sehr. 1. Mose 19, dort möchte ich nur 2, 3 Verse lesen. Vers 15 bis 19. Also der Zusammenhang aus der Geschichte ist, die Engel kommen in die Stadt, machen dieses Wunder, was eigentlich gar nicht geht. Ja. Sie wollen das ganze Haus von Lot stürmen, um die zwei Engeln, ich sage es jetzt mal deutlich, zu vergewaltigen. Entschuldigung den Ausdruck, aber nehmen wir es mal, wenn wir schon in der Geschichte sind, mal mit Namen. Ja. Und Lot bietet alles, was er hat, an, damit er die zwei Männer retten kann. Und sie sagen, Lot, geh weg, bist du wohl unser Richter? Wir nehmen dich gleich genauso mit und sie stürmten schon das Haus. Und die Engel haben das ganze Volk mit Blindheit geschlagen, dass sie den Eingang der Tür nicht mehr fanden, dass sie plötzlich sich gegeneinander behinderten. Aber jetzt haben die Engel keine Zeit zu verlieren gehabt. In Vers 15, und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile. Wann muss ich jemanden drängen? Helft dir mal, gib mir mal eine Antwort. Wann muss ich jemanden drängen?
Wenn keine Zeit mehr ist.
Wenn keine Zeit mehr ist, sehr gut. Und wann noch?
Wenn du spät dran bist.
Wenn ich spät dran bin, was noch?
Wenn er keine Lust hat.
Wenn er keine Lust hat. Danke dir, Dorothea, danke dir. Also, alle Antworten richtig. Mein Chef muss mich zu einer Gehaltserhöhung nicht drängen. Der sagt so und ich sage, wann? Ich gebe dir gleich meine Sparkassenkarte. Ja? Versteht ihr das Gegenteil? Ja? Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt.
Jetzt kommen aber auch ein paar traurige Wörter. Vers 16.
Als er aber zögerte. Ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben.
Geht nicht um das Leben der Engel,
geht um dein Leben. Schau nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordans. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst.
Da sagte Lot zu ihnen, ja, sofort, ich mach's. Steht es bei euch auch so? Ach nein, Herr. Sieh doch, dein Knecht hat Gnade gefunden in deinen Augen. Also das hat er noch schlussfolgern können, ja, dass er da Wahnsinnsgnade gerade mitkriegt. Ja. Und du hast deine Gnade an mir erwiesen und groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Ihr kennt, ich will überspringen, Vers 26, da beginnt der Vers auch mit einem Aber. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Ich habe in der Kindersabbatschule immer gelernt, dass diese Frau zurückgeguckt hat, weil ihr Herz in Sodom war. Das habe ich immer so gelernt. Und ja, es ist auch richtig, aber das ist nur die Folge. Was war denn die Ursache? Und jetzt kommt das Schlimme. Schwester Weid schreibt, das habe ich so nie gesehen. Wenn Lot ohne lange zu zögern, ohne Bitten und Einwendungen der Warnung des Engels gehorcht hätte und wenn er eilends in die Berge geflohen wäre, hätte auch seine Frau weiter leben können. Sein Vorbild würde sie in solchem Fall sicher vor der schicksalshaften Übertretung bewahrt haben. Aber wegen seiner Unschlüssigkeit und wegen seiner zögernden Haltung nahm sie Gottes Warnung zu leicht. Auch hier wieder das gleiche Bild. Lot hat niemals den Engel nicht geglaubt. Lot hat nicht gesagt, geht weg, ich will hier bleiben. Das wäre richtig was Robustes, komplett, wo wir sagen würden, das würde ich nie machen. Er hatte auch keine großen Sünden. Es war einfach seine Unentschlossenheit, sein Zögern. Sein ständiges, ich möchte doch lieber in einer größeren Stadt, wo vielleicht mehr Sicherheit ist, wo es vielleicht hier besser passt. Und die Folge war, dass die Frau Gottes Warnung für zu leicht empfunden hat. Merken wir, es geht nicht um die großen Taten im Leben. Es geht um einfache Worte, um einfache Handlungen, die einen weitreichenden Einfluss haben. Wieder meine Frage, wie viele Menschen hast du diesmal nicht durch Worte von Jesus weggebracht? Nicht durch falsche Taten von Jesus weggebracht? Sondern einfach durch ein falsches Verhalten von Jesus weggebracht. Wir studieren gerade den Galaterbrief. Ihr kennt ja, was in Galater 2 stand. Da gab es auch jemanden, der hat mit den Heiden gegessen. Und als plötzlich jemand kam, ist er schnell, hat die Beine in die Hand genommen und weg. Und Paulus muss ihm sagen, deutliche Dinge sagen. Es hat selbst ein Petrus, ist da gefallen. Jetzt kommt der Schluss meiner Predigt und der ist der schlimmste. Und nochmal, ich möchte niemanden hier verlieren, der in dem Raum ist. Wenn wir gesehen haben, was für Folgen es bei Gideon hatte, zum Positiven wie zum Negativen. Bitte lassen wir uns von niemanden einreden, wenn unsere Gemeinde Gastmitglied in der ACK ist. Ich weiß, es ist ein böses Thema. Ich sage es nochmal, ich will niemanden hier verletzen. Ich will niemanden hier verlieren. Aber ich denke, wir dürfen doch ehrlich miteinander umgehen. Wie können da Prediger, wie können da Gemeindeglieder, wie können es Gemeindeleiter wagen zu sagen, das hätte keine Konsequenzen? Wie ist das möglich? Wie ist es allein bei diesen drei Geschichten, und ihr wisst bestimmt noch mehrere, ich habe jetzt in dieser Nacht eben nur diese drei, ihr kennt noch viel mehr, ich habe jetzt nur diese drei im Blick. Können wir da es wagen zu sagen, es wird keine Konsequenzen für Gottes Gemeinde haben? Was sind denn allein jetzt schon die Konsequenzen, die ich jetzt als Laienmitglied, ich habe kein Theologiestudium, kenne die Bibel nicht 100% auswendig, vergib mir, ich bin auch Buchhalter, ich habe Steuerfachangestellter gelernt, ich kann auch mich nur nach der Arbeit hinhocken und Gott kennenlernen. Aber was ich sehen kann, ist, was es für Früchte jetzt schon hat. Ich war mal in einer Gemeinde, die ist nicht weit weg, wenn ihr jetzt denkt, ach, das war bestimmt oben im Norddeutschland, nee, es war nicht weit weg von hier. Da hat man diskutiert, ob es ein Heiligtum im Himmel gibt. Da sind die Glieder auf den Prediger losgegangen, weil er über Offenbarung 13 das Tier erwähnt hat, dass es das Papsttum ist. Die sind ihm beinahe von manchen Predigern hört man auch Ellen White, naja, schon eine tolle Frau. Aber du musst gucken, was hat sie in der Vision geschrieben und was hat sie selber geschrieben. Weil wenn sie selber geschrieben hat, dann traurig. Das sind aber vielleicht schon die Früchte, die wir bis jetzt so sehen. Wie will ich denn die erste, zweite oder dritte Engelsbotschaft predigen, wenn es kein Heiligtum im Himmel gibt? Welches Gericht soll denn stattfinden? Wo denn? Wann denn? Wie denn? Merken wir, wir können Gott nicht ins Angesicht spotten. Ich habe ein Zitat von Schwester White noch. Der Herr prüft sein Volk, um zu sehen, wer den Grundsätzen der Wahrheit treu bleibt. Unsere Aufgabe ist es, der Welt die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Bei unserer Pflicht sollten wir unsere Gegner nie geringschätzen. Also jetzt, wenn jemand meint, ich kann jetzt jemand die Bibel einen auf den Kopf hauen, absolut weit gefehlt. Noch dürfen wir sie fürchten. Es ist jedoch nicht Gottes Absicht, dass wir uns durch Verträge mit Andersgläubigen binden. Alle, die Gott nicht gehorsam sein wollen, sollen wir böse sein? Nee. Sollen wir freundlich und höflich behandeln? Merken wir wieder, wie Gideon, die kamen böse auf ihn. Er war höflich zu ihnen. Aber nie und nimmer sollten wir uns mit ihnen zusammentun, um wichtige Anliegen seines Werkes mit ihnen zu beraten. Zum Schluss, wissen wir überhaupt noch, wie unsere damaligen Pioniere ganz am Anfang sich verhalten haben? Ich habe leider auch immer weggehört, wenn meine Großmutter mir das erzählt hat. Ich meine, Oma, was interessiert mich jetzt das 19. Jahrhundert? Ich bin im 21. Jahrhundert. Komm, es interessiert mich das, wie die zum Glauben kommen sind. Es hat auch mit mir nichts zu tun. Heute bereue ich, dass ich da nicht genauer hingehört habe.
Wie ist denn unsere Gemeinschaft entstanden? Was waren die Ursprünge? Es waren keine großen Irrlehren, muss euch enttäuschen. Die sind nicht ausgetreten aus ihren Methodistenkirche und Baptistenkirche, welche, was weiß ich, irgendwelche Dinge. Sondern die einfache, in meiner Ansicht, harmlose Sache war, sie durften die Predigt von William Miller über die nahe Wiederkunft Jesu nicht besuchen, geschweige davon reden, geschweige denn glauben. Das war's. War das Einzige. Und das war für 50.000 Menschen, damals Adventgläubige, ein Zeichen zu sagen, stopp mal, wenn wir nicht zu diesen Predigten gehen dürfen, die uns erbauen, dass Jesus bald wiederkommt, dann können wir nicht mehr Mitglied bei euch sein. Aber interessant ist, dass die anderen Kirchen auch an eine Wiederkunft glaubten. War nicht so, dass sie die Wiederkunft Jesu geleugnet hätten. Waren keine großen Dinge. Aber sie haben nicht die baldige Wiederkunft geglaubt, sondern irgendwann so in Tausende von Jahren, erst muss vielleicht noch das Millennium hier, ihr kennt solche Irrlehren, ja, die tausend Jahre müssen erst hier auf dieser Erde passieren, in Frieden, und dann soll aus mysteriöser Weise die Wiederkunft kommen. Diese in erster Linie meinende harmlose Sache war für unsere Pioniere der Grund zu sagen, jetzt nicht mehr. Wir haben unsere Gemeinden lieb, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Gehen. Jetzt stellt euch mal vor, nur für eine Sekunde, was würden sie heute sagen, wenn sie hier wären? Und heute so Diskussionen mitkriegen würden. Wollen wir einfach Jesus um Rat bitten, Jesus fragen und Jesus im Gebet suchen, dass er uns immer zeigt, was für uns das Richtige ist, dass er uns in der Arbeit, zu Hause, egal wo wir sind, im Urlaub, dass er uns führt und dass unser Verhalten Folgen hat. Ja, positive Folgen. Ich will hier niemanden Druck machen. Es ist doch auch schöne Sachen. Wir können durch unser Verhalten positiv für andere in Erscheinung treten. Ist das nicht was Schönes? So eine schöne Sache. Wir denken oft, wenn ich nicht mit jemandem über die Liebe Gottes gesprochen habe, über Johannes 3,16, dann war es nichts wert. Nee. Ich vergesse nie eine Predigt, wo ein Prediger gesagt hat, er hat heute eine Predigt gehört, die ohne Worte war. Und wir waren alle in der Marienberg. Eine Predigt ohne Worte, und es war die beste überhaupt. Und wir haben alle geschaut. Und er sagte, ich bin bei der Ampel, als es rot war, ich habe nach links geguckt, nach rechts geguckt, weit und breit kein Auto. Und ich bin rüber. Aber das Interessante war, dass neben mir ein, ich glaube, es war ein farbiger, ich weiß es nicht, Mann war, der hat auch nach rechts und nach links geguckt, nochmal die Ampel angeschaut, es war rot, aber der ist stehen geblieben. Das hat den Prediger so verwirrt, dass er gesagt hat, ey, was für ein Bild gebe ich eigentlich gerade ab? Das ist eine harmlose Sache, denken wir. Ja? Aber es hat ihn so bewegt. Mögen wir den Herrn suchen, und er wird sich von uns allen finden lassen. Amen. Lieber mächtiger Vater, Herr, hab Dank, dass du uns dein Wort offenbart hast, damit wir daraus lernen dürfen. Hab Dank, lieber Vater, dass wir jetzt dich immer mehr erkennen dürfen durch die tollste und schönste Gabe, die du uns geschenkt hast. Danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast. Nicht nur, weil er für uns gestorben ist, das ist natürlich das Größte, aber auch, dass er uns deinen Charakter offenbart hat. Hab Dank, lieber Vater, Herr, für so eine Offenbarung.
Bitte helf uns, dass uns dies bewusst wird im Alltag, in der Ehe, in der Schule, in der Arbeit, am Spielplatz, beim Ausüben unserer Hobbys, bei den Gesprächen, die wir mit unserem Nächsten führen, aber auch in der Gemeinde führen. Lass, dass uns bewusst wird, dass wir lebendige Zeugen sein dürfen. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.